Willkommen, meine Damen und Herren. Sie sind vielleicht schon gespannt, welche Episoden aus den Memoiren Giacomo Casanovas ich für die letzte Folge meiner kleinen Serie ausgesucht habe. Seine Gefangenschaft und Flucht aus den berüchtigten Bleikammern in seiner Geburtsstadt Venedig, Erinnerungen an Gespräche mit gekrönten Häuptern, mit Geistesgrößen wie Voltaire und naturwissenschaftliche Betrachtungen, Spionageberichte. Vieles wäre lesenswert. Ich habe mich jedoch für etwas Spezielles entschieden. Auf seinen zahllosen Reisen, die den Chevalier de Saint-Gall in so ziemlich alle Länder Europas führten, sei es Russland oder Portugal, England oder die Türkei, hat Casanova auch zweimal die Hauptstadt des Herzogtums Württemberg besucht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie, jedenfalls als Stuttgarterin oder Stuttgarter, interessiert sind zu erfahren, was der weitgereiste Weltmann hier am geruhsam vor sich hin plätschernden Nesenbach erlebt hat. Stuttgart war ja Mitte des 18. Jahrhunderts mit knapp 10.000 Einwohnern noch recht überschaubar. Zum Vergleich, Venedig hatte um 1750 etwa 180.000 Einwohner, London 650.000 und Paris 800.000. Aber immerhin war Stuttgart zu jener Zeit Residenz des absolutistisch regierenden Herzogs Karl Eugen. Und der wollte es seinen Kollegen auf den europäischen Königsthronen partout gleichtun. Auf ihn, Karl Eugen, kommt Casanova in den Erinnerungen an seinen ersten Aufenthalt in Stuttgart im März 1760 denn auch als erstes zu sprechen und zeigt sich durchaus beeindruckt. Hier zum Teil leicht bearbeitete Auszüge aus seinem Bericht. Der Hof des Herzogs von Württemberg war zu jener Zeit der glänzendste von ganz Europa. Die reichlichen Hilfsgelder, welche Frankreich dem Fürsten dafür bezahlte, dass er ein Heer von 10.000 Mann unterhielt, setzten ihn in Stand, diese Ausgaben zu bestreiten. Der Herzog selbst war seiner ganzen Anlage nach prachtliebend. Herrliche Gebäude, ein großartiger Marstall, eine glänzende Jägerei, Launen aller Art kosteten ihn viel Geld. Ungeheure Summen gab er für hohe Besoldungen aus und noch größere für sein Theater und seine Mätressen. Er unterhielt französische Komödie, ernste und komische italienische Oper und 20 italienische Tänzerinnen und Tänzer. Novaire war sein Choreograf und Ballettdirektor. Er verwendete zuweilen 100 Figuranten und mehr. Ein geschickter Maschinenmeister und die besten Dekorationsmaler arbeiteten um die Wette und mit großen Kosten. Alle Tänzerinnen waren hübsch und alle rühmten sich, den gnädigen Herrn zumindest einmal glücklich gemacht zu haben. Die erste Tänzerin war eine Venezianerin namens Gardella, die ich vor Jahren flüchtig kennengelernt hatte. Der Herzog fand sie nach seinem Geschmack, aber schon bald war er ihrer Reize müde und pensionierte sie mit dem Titel Madame. Ich bemerkte bald, dass die Hauptleidenschaft dieses Fürsten war, von sich reden zu machen. Er wünschte, dass die Welt von ihm sage, kein Fürst habe mehr Geist, mehr Geschmack, mehr Anlage zum Erfinden von Vergnügungen, mehr Fähigkeit zum Herrschen. Außerdem sollte man glauben, er sei ein zweiter Herkules in den Arbeiten des Bacchus und des Amor. Sobald er angekleidet war, versammelte er seine Minister und erledigte die laufenden Angelegenheiten. Hierauf erteilte er Audienz jedem, der sie wünschte. Übrigens war nichts komischer als diese Audienzen, die er seinen armen Untertanen gewährte. Oft waren es plumpe Bauern, Handwerker der niedrigsten Klassen. Da mühte sich denn der arme Mann schwitzend und fluchend ab, sie zur Vernunft zu bringen. Die Beschwerden der hübschen Bäuerinnen prüfte er unter vier Augen. Und obgleich er ihnen gewöhnlich nichts bewilligte, gingen sie doch getröstet von dannen. Er war von der närrischen Sucht besessen, nach dem Vorbild des Königs von Preußen herrschen zu wollen, während dieser sich über den Herzog nur lustig machte und ihn seinen Affen nannte. Er hatte die Tochter des Markgrafen von Bayreuth geheiratet, die schönste und liebenswürdigste deutsche Prinzessin. Sie war nicht in Stuttgart, als ich dort war, sondern hatte sich wegen eines blutigen Schimpfes, den ihr unwürdiger Gemahl ihr angetan hatte, zu ihrem Vater geflüchtet. So viel zunächst. Danach berichtet Casanova Näheres von seiner Ankunft in Stuttgart. Er wohnte im Gasthof Bären, unweit des heutigen Rathauses. Den Gasthof gibt es schon längst nicht mehr, aber das kleine Verbindungssträßchen zwischen Rathausplatz und Markthalle heißt bis heute Bärengasse. Nachdem ich allein auf meinem Zimmer gespeist hatte, machte ich Toilette und ging in die Oper, die der Herzog in dem von ihm erbauten schönen Theater dem Publikum gratis geben ließ. Der Fürst saß vor dem Orchester, umgeben von seinem glänzenden Hofe. Ich nahm allein in einer Loge des ersten Ranges Platz, um ohne die geringste Ablenkung ein Musikstück des berühmten Jomelli hören zu können, der im Dienst des Herzogs stand. Unbekannt mit den Gebräuchen gewisser kleiner deutscher Höfe, applaudierte ich bei einem Solo, das von einem Kastraten, dessen Namen ich vergessen habe, entzückend schön gesungen wurde. Einen Augenblick darauf trat ein Mensch in meine Loge und sagte in unhöflichem Ton etwas zu mir, worauf ich nur erwidern konnte, nicht verstehen. Er ging hinaus und bald erschien ein Offizier, der mir in gutem Französisch sagte, da der Herrscher sich im Theater befinde, sei es nicht erlaubt zu applaudieren. »Sehr wohl, mein Herr, ich werde wiederkommen, wenn der Herrscher nicht hier ist.« Denn wenn eine Arie mir gefällt, ist es mir unmöglich, meinen Beifall nicht auszudrücken. Nach dieser Antwort ließ ich meinen Wagen rufen, aber in dem Augenblick, wo ich einsteigen wollte, kam wieder derselbe Offizier und sagte, der Herzog wünsche mit mir zu sprechen. Ich folgte ihm ins Parterre. »Sie sind also Herr Casanova?« »Ja, gnädiger Herr.« »Woher kommen Sie?« »Aus Venedig.« »Soeben aus Köln.« »Sind Sie zum ersten Mal in Stuttgart?« »Ja, gnädiger Herr.« »Gedenken Sie, sich lange hier aufzuhalten?« 5 oder 6 Tage, wenn Eure Hoheit es mir erlauben wollen.« »Bleiben Sie so lange, wie es Ihnen gefällt. Und es soll Ihnen erlaubt sein, in die Hände zu klatschen, so viel Sie wollen.« »Verbindlichsten Dank. Ich werde von dieser Erlaubnis Gebrauch machen, gnädiger Herr.« »Gut.« Ich setzte mich auf eine Bank und alle Anwesenden folgten aufmerksam dem Spiel der Schauspieler. Als bald darauf ein Sänger eine Arie gesungen hatte, applaudierte der Herzog und alle langohrigen Hofleute machten es dem gnädigen Herrn nach. Nach dem Ballett ging der Herzog in die Loge seiner Favoritin, küsste ihr die Hand und entfernte sich. Ein neben mir stehender Offizier, der nicht wusste, dass ich die Gardella kannte, sagte mir, es sei Madame. Und da ich die Ehre gehabt hätte, mit dem Fürsten zu sprechen, so könne ich mir auch die Ehre verschaffen, in ihre Loge zu gehen und ihr die Hand zu küssen. Infolge einer unbesonnenen Laune hatte ich den Einfall, ihm zu antworten, ich glaubte mir, dies ersparen zu können, weil sie meine Verwandte wäre. Kaum war das Wort heraus, biss ich mir auf die Lippen, denn diese ungeschickte Lüge könnte mir womöglich schaden. Aber es stand geschrieben, dass ich in Stuttgart überhaupt nur schwere Dummheiten begehen sollte. Der Offizier ging in die Loge der Favoritin, um sie von meiner Anwesenheit in Kenntnis zu setzen. Die Gardella wandte sich um und winkte mir mit dem Fächer. Ich beeilte mich, ihrem Ruf zu folgen. Als ich in ihre Loge eingetreten war, reichte sie mir liebenswürdig die Hand, die ich küsste, indem ich sie als Cousine anredete. »Haben Sie sich dem Herzog als meinen Vetter vorgestellt?« »Nein.« »Nun, so werde ich es tun. Ich lade Sie für morgen zum Mittagessen ein.« Nachdem sie sich entfernt hatte, suchte ich die Tänzerinnen auf, die gerade beim Auskleiden waren. Unter ihnen hatte ich nämlich die Binetti erkannt, eine meiner ältesten Bekanntschaften. Sie war außer sich vor Freude über das Wiedersehen mit mir und lud mich ein, jeden Tag mit ihr zu speisen. Ich sagte gerne zu, war aber zunächst der Gardella zum Mittagessen verpflichtet. Am nächsten Tag speiste ich denn bei der Favoritin. Das Mahl war sehr heiter, obgleich sie mir sagte, sie habe den Herzog noch nicht gesehen und wisse daher nicht, wie er den Scherz von wegen unserer Verwandtschaft aufnehmen werde. Ich verließ sie mit dem Versprechen, am nächsten Tag zum Frühstück wiederzukommen. Als ich aber hinausging, bedeutete mir der Türsteher, ich dürfe das Haus nicht wieder betreten. In wessen Auftrag er mir diesen freundlichen Befehl mitteilte, wollte er mir nicht sagen. Ich ahnte, dass ich wohl besser getan hätte, meine Zunge im Zaum zu halten. Hätte ich nicht der Binetti versprochen, am nächsten Tag bei ihr zu speisen, so würde ich mich sofort in den Postwagen gesetzt haben. Hierdurch hätte ich alle die Unannehmlichkeiten vermieden, die mich noch in dieser unglückseligen Stadt erwarteten. Die Binetti wohnte mit ihrem Gatten in einem Haus, das dicht an der Stadtmauer lag. Diesen Umstand muss der Leser kennen, wie er bald sehen wird. Ich speiste unter vier Augen mit dieser liebenswürdigen Landsmännin, und wenn ich in diesem Augenblick imstande gewesen wäre, mich zu verlieben, so würde sich meine ganze frühere Zärtlichkeit für sie wieder eingestellt haben, denn sie hatte sich ausgezeichnet erhalten und eine große Weltkenntnis hinzuerworben. Ich verbrachte einen köstlichen Tag mit ihr, indem wir uns von unseren alten Erinnerungen erzählten. Als ich von der Binetti fortging, wurde ich sehr höflich von drei Offizieren angesprochen, die ich zuvor im Kaffeehaus kennengelernt hatte. »Wir haben«, sagten sie zu mir, »eine Vergnügungspartie mit einigen gefälligen Schönen vor, und es würde uns freuen, wenn Sie daran teilnehmen.« »Ich spreche keine vier Worte Deutsch, meine Herren.« Und wenn ich Ihrem Wunsch nachgäbe, würde ich mich langweilen. Aber die Damen sind Italienerinnen. Es könnte sich also nicht besser treffen. Ich fühlte einen besonderen Widerwillen, ihrer Einladung zu folgen. Aber ein böser Geist trieb mich, und ich folgte ihnen gleichsam willenlos. Wir kehrten in die innere Stadt zurück, und ich ließ mich in das dritte Stockwerk eines Hauses von üblem Aussehen führen. Zwei Italienerinnen, die ich noch nie gesehen hatte, überschütteten mich mit Liebkosungen, wie wenn sie dadurch zeigen wollten, dass wir alte Bekannte wären. Die Offiziere begannen die Orgie. Ich sah, an was für einen schlechten Ort ich mich hatte locken lassen, aber eine falsche Scham hielt mich davon ab, einfach fortzugehen. Nach kurzer Zeit wurde ein Abendessen aus einer Sudelküche aufgetragen. Ich aß nicht und trank nur zwei oder drei Gläschen Ungarwein. Nach dem Essen brachte man Karten. Ein Offizier eröffnete. Um nicht unhöflich zu erscheinen, setzte ich dagegen und verlor die 50 oder 60 Louis d'Or, die ich bei mir hatte. Ich fühlte, dass ich betrunken war. Mein Kopf schwindelte. Ich wollte aufhören und nach Hause gehen, aber die edlen Offiziere taten, wie wenn mein Verlust ihnen furchtbar leid täte. Sie wollten mir Gelegenheit geben, mein Geld wieder zurückzugewinnen und nötigten mich, mit 100 Louis d'Or in Marken, die sie mir auszahlten, eine Bank aufzulegen. Ich gab nach und verlor erneut. Ich legte eine neue Bank und verlor abermals. Nun erhitzte sich mein Kopf, meine Trunkenheit wurde immer größer und der Ärger machte mich blind. Ich verstärkte die Bank fortwährend und verlor immerzu. Um Mitternacht erklärten meine ehrenwerten Gauner, sie wollten jetzt nicht weiterspielen. Sie zählten die Marken und es fand sich, dass ich gegen 100.000 Franken verloren hatte. Obwohl ich keinen Tropfen Wein mehr getrunken hatte, war ich dermaßen bezecht, dass man einen Tragstuhl kommen lassen musste, um mich nach meinem Gasthof zu bringen. Beim Auskleiden stellte mein Diener fest, ich hätte weder meine Uhren noch meine goldene Tabaksdose. Mir war jedoch so übel, dass ich zu Bett ging und das Nachdenken über meinen ungeheuren Verlust auf später verschob. Am nächsten Tag sagte mir der Diener, in dem Haus, wo ich am Abend zuvor gewesen war, wisse man weder von meinen Uhren noch von der Tabaksdose das Geringste. Und es seien drei Offiziere da gewesen, um mir einen Besuch zu machen. Sie würden in so und so vielen Stunden noch einmal wiederkommen. Sie erschienen denn auch pünktlich. Meine Herren, sagte ich zu ihnen, ich habe eine Summe verloren, die ich nicht bezahlen kann und die ich sicherlich nicht verloren haben würde, wenn das Gift, das Sie mir in dem Ungarwein vorgesetzt haben, mich nicht betrunken gemacht hätte. Sie haben mich an einen niederträchtigen Ort geführt, wo man mir auf schändliche Weise kostbare Gegenstände im Wert von mehr als 300 Louis d'Or gestohlen hat. Sie erhoben lauten Protest und sagten, dass sie ihrer Ehre wegen gegen mich vorgehen müssten. Aber all ihr Reden war vergeblich, denn ich hatte schon den Entschluss gefasst, nichts zu bezahlen. Schließlich machte mir einer von den drei Spitzbuben folgenden Vorschlag. »Wir sind zu anständig, mein Herr, um Ihre Lage auszunützen. Sie haben Unglück gehabt, aber das kann jedem passieren.« Und wir wünschen uns einen gütlichen Ausgleich. Wir werden uns mit Ihren Kleidern, Juwelen, Diamanten, Waffen und mit Ihrem Wagen begnügen. Wir werden dies alles schätzen lassen und wenn die Summe, die Sie uns schuldig sind, dadurch nicht gedeckt wird, werden wir für den Rest Schuldscheine auf einen bestimmten Termin annehmen und so bleiben wir gute Freunde. Mein Herr, entgegnete ich, ich wünsche in keiner Form die Freundschaft mit Leuten, die mich ausplündern, und ich werde ihnen durchaus nichts bezahlen. Hierauf antworteten sie mir mit Drohungen. Ich sagte ihnen aber mit der größten Kaltblütigkeit, meine Herren, Ihre Drohungen können mich nicht schrecken. Ich sehe nur zwei Möglichkeiten. Entweder beschreiten Sie den Weg der Gerechtigkeit, ich werde leicht einen Advokaten finden, der meine Sache vertritt, oder Sie machen sich an meiner Person bezahlt, mit dem Degen in der Hand, in allen Ehren, und einer nach dem anderen. Wie ich erwartet hatte, antworteten sie, Sie würden mir gerne die Ehre erweisen, mich zu töten, aber erst nachdem ich sie bezahlt hätte. Fluchend entfernten sie sich mit der Versicherung, ich würde es zu bereuen haben. Auch wenn ich ein Duell mit den drei Schurken nicht fürchtete, ließ ich zunächst einen Advokaten holen. Nachdem dieser gehört hatte, worum es sich handelte, sagte er mir, es sei das Einfachste, wenn ich so bald wie möglich dem Herzog alles erzählte. Die drei haben sie an diesen schlechten Ort geführt. Sie haben ihnen einen vergifteten Wein eingeschenkt, der sie um die Vernunft gebracht hat. Sie haben sie trotz eines fürstlichen Verbots zum Spielen verleitet. Und endlich hat man sie ihrer Kostbarkeiten beraubt, nachdem man ihnen eine ungeheure Summe abgewonnen hat. Das Verbrechen verdient den Galgen. Und es liegt im Interesse des Herzogs, ihnen Genugtuung zu gewähren. Ich empfand ein gewisses Widerstreben gegen einen solchen Schritt. Aber der Fall war ernst. Und nachdem ich reiflich nachgedacht hatte, entschloss ich mich, am nächsten Tag den Fürst aufzusuchen. Der Herzog, sagte ich mir, gibt dem ersten Besten seiner Untertanen Audienz. Warum sollte er nicht ebenso gut mich empfangen wie irgendeinen Handwerker? Ich machte mich auf den Weg nach dem Schloss. Aber 20 Schritte vor dem Tor desselben begegnete ich den drei Herren, die mir zuriefen, ich möchte daran denken, sie zu bezahlen, sonst würde es mir schlecht gehen. Als ich, ohne ihnen zu antworten, meinen Weg fortsetzte, fühlte ich mich heftig am linken Arm gepackt. Im Reflex der Selbstverteidigung führte ich meine rechte Hand an den Degengriff und zog mit wütendem Gesicht blank. Ein Offizier der Schlosswache eilte herzu. Ich beklagte mich, dass die Herren mich mit Gewalt verhindern wollten, mit dem Fürsten zu sprechen. Der Wachtposten wurde befragt und erklärte, ebenso wie eine Menge von anwesenden Personen, dass ich nur zu meiner Verteidigung den Degen gezogen hätte. Der Offizier entschied daher, dass niemand mich hindern dürfte, ins Schloss zu gehen. Man ließ mich tatsächlich bis ins letzte Vorzimmer gelangen. Ich wandte mich an den Kammerherrn und bat um Audienz. Er versicherte mir, ich würde vorgelassen werden. Aber einen Augenblick darauf erschien der Unverschämte, der mich beim Arm gepackt hatte, und sprach auf Deutsch mit dem Offizier des Kammerherrn, ohne dass ich ihm widersprechen konnte, da ich ihn nicht verstand. Natürlich lautete seine Aussage nicht zu meinen Gunsten. Übrigens war es nicht unmöglich, dass auch dieser Offizier zu der Clique gehörte. Und so war ich von Kaiphas an Pilatus geraten. Eine Stunde verging, ohne dass ich zum Fürsten vordringen konnte. Und endlich sagte der Herr, der mir versichert hatte, der Herrscher werde mich anhören, ich könne beruhigt wieder nach Hause gehen, der Herzog sei von allem unterrichtet und mir werde ohne Zweifel Gerechtigkeit widerfahren. Ich erkannte aber sofort, dass ich nichts erreichen würde und dachte auf dem Heimweg darüber nach, wie ich mich aus der Klemme ziehen könnte. Da begegnete ich zufällig Herrn Binetti, der meine Lage kannte. Die Sache hatte sich mittlerweile in der Stadt herumgesprochen. Er lud mich ein, bei ihm zu speisen und versicherte mir, der Liebhaber seiner Gattin, er war der Wiener Gesandte am württembergischen Hof, würde mich in seinen Schutz nehmen. Dadurch würde ich vor den Gewalttätigkeiten, die die Gauner ohne Zweifel gegen mich zu üben versuchen würden, sicher sein. Ich nahm die Einladung Binettis an und seine reizende Frau verlor keinen Augenblick, den Gesandten, ihren Liebhaber, von allem zu unterrichten. Der Diplomat kam auch sogleich mit ihr zurück, ließ sich von mir die Geschichte ausführlich erzählen und sagte, der Herzog weiß sicherlich nichts davon. Schreiben Sie einen kurzen Rapport über den hinterlistigen Überfall. Ich werde ihn dem Fürsten übergeben und zweifle nicht, dass Ihnen Gerechtigkeit zuteil werden wird. Ich setzte mich an den Schreibtisch der Binetti und verfasste einen wahrheitsgetreuen Bericht. Diesen übergab ich dem Gesandten, der mir versicherte, meine Angelegenheit werde innerhalb einer Stunde dem Herzog bekannt sein. Bei Tisch wiederholte meine Landsmännin ihre feste Versicherung, dass ihr Liebhaber mich beschützen werde. So verbrachten wir den Tag ziemlich heiter. Aber gegen Abend kam mein Diener und meldete atemlos, »Mein Herr, wenn Sie in Ihren Gasthof zurückkehren, werden Sie verhaftet werden. Ein Offizier ist in Ihr Zimmer gedrungen.« Da er sie nicht gefunden hat, hat er sich vor die Haustür gestellt. Unten an der Treppe warten zwei Soldaten, die er bei sich hat. Die Binetti sagte, gehen Sie nicht in den Gasthof zurück. Schlafen Sie hier, wo Sie keine Belästigung zu befürchten haben. Ihr Diener soll die Sachen holen, die Sie im Moment nötig brauchen, und wir warten ab. Gesagt, getan. Um Mitternacht kam der Gesandte, wir waren noch nicht zu Bett gegangen. Er versicherte mir, meine Eingabe sei dem Fürsten übergeben worden. Aber während der 3 Tage, die ich in Binettis Haus verbrachte, hörte ich kein Wort vom Erfolg derselben. Am 4. Tag erhielt der Gesandte einen Brief vom Staatsminister. Dieser bat ihn, im Auftrag seines Herrn, mich aus dem Haus zu weisen, da ich einen Prozess mit Offizieren seiner Hoheit auszumachen habe. Solange ich mich unter seinem diplomatischen Schutz befände, könne die Gerechtigkeit nicht ihren Lauf nehmen. Im Übrigen versprach der Minister, dass allen Beteiligten volle Gerechtigkeit widerfahren solle. Ich musste mich also wohl oder übel entschließen, wieder in meinen Gasthof zurückzukehren. Die Binetti war darüber so wütend, dass sie ihren Liebhaber beschimpfte. Der aber sagte nur, er könne mich beim besten Willen nicht gegen den Willen des Fürsten beschützen, da ich kein Untertan des österreichischen Kaisers war, so hatte er wohl recht. Ich ging also in meinen Gasthof, legte mich zu Bett und schlief in Erwartung der Dinge, die da kommen würden. Beim Erwachen meldete mein Diener einen Offizier, der ihm auf dem Fuß folgte und mir sagte, ich dürfe mich nicht wundern, ab sofort Stubengefangener zu sein. Da ich Ausländer sei und einen Prozess habe, sei es nur in der Ordnung, wenn meine Gegenpartei sich dagegen versichere, dass ich mich womöglich vor der Entscheidung des Prozesses entferne. Er verlangte mir höflich meinen Degen ab, den ich ihm zu meinem großen Bedauern geben musste. Ich schrieb an meinen Anwalt und teilte ihm den Vorfall mit. Er suchte mich auf und versicherte mir, mein Arrest werde gewiss nur wenige Tage dauern. Da ich zu Hause bleiben musste, ließ ich meinen Freunden Bescheid sagen. Ich empfing die Tänzerinnen und Tänzer, die in diesem unglückseligen Stuttgart, das mein Fuß niemals hätte betreten sollen, die einzigen anständigen Leute waren. Meine Lage war nicht eben erfreulich. Durch ein Glas Wein vergiftet, betrogen, bestohlen, beschimpft, sah ich mich meiner Freiheit beraubt und von der Notwendigkeit bedroht, 100.000 Franken zu bezahlen, zu deren Deckung ich mich bis aufs Hemd hätte ausplündern lassen müssen. Die Binetti sowie zwei weitere Mitglieder des Corps de Ballet, die Toscani und Herr Balletti, die ich ebenfalls von Venedig kannte, waren mein ganzer Trost. Am fünften Tag nach meiner Verhaftung reiste der Herzog nach Frankfurt. Und an demselben Tag sagte die Binetti mir, im Auftrag ihres Liebhabers, der Herzog habe den Offizieren versprochen, sich nicht in deren Angelegenheit einzumischen. Infolgedessen sei ich in Gefahr, das Opfer eines ungerechten Urteils zu werden. Er, der Gesandte, rate mir daher, alle meine Kleider, Kleinodien und Diamanten zu opfern, um die Ansprüche meiner Gegner zu befriedigen und der Sache auf diese Weise ein Ende zu machen. Die Binetti billigte als vernünftige Frau diesen Rat durchaus nicht, und mir gefiel er noch weniger. Ich besaß Juwelen und Spitzen für mehr als 100.000 Franken und konnte mich durchaus nicht entschließen, diese zu opfern. Ich schwamm in einem Meer von Ungewissheit, als mein Anwalt eintrat und mir Folgendes sagte: Mein Herr, alles, was ich zu tun vermochte, war zwecklos. Es besteht eine Clique gegen Sie. Eine Clique, die von hoher Stelle unterstützt zu werden scheint und alle Gerechtigkeit zum Schweigen bringt. Es ist meine Pflicht, Ihnen zu sagen, dass Sie verloren sind, wenn es Ihnen nicht gelingt, sich mit diesen Spitzbuben zu einigen. Der Polizeirichter, der genauso ein Schelm ist wie die anderen, wird einfach kurzen Prozess machen. Denn als Ausländer dürfen Sie nicht erwarten, dass Ihre Angelegenheit auf dem Wege des gewöhnlichen Gerichtsverfahrens erledigt wird. Man hat sich überdies Zeugen zu verschaffen gewusst, welche aussagen werden, dass Sie ein gewerbsmäßiger Spieler sind, dass Sie die drei Offiziere zum Spiel verführt hätten und dass Ihre Behauptung, man habe Sie betrunken gemacht, nicht wahr ist. Man wird morgen oder übermorgen hierher kommen, Ihren Koffer und Ihre Taschen leeren, man wird ein Verzeichnis von allem aufnehmen und noch am selben Tag alles versteigern. Wenn der Erlös nicht genügt, um Ihre Schulden sowie die Kosten des Verfahrens, des Arrestes, der Versteigerung usw. so zu bezahlen, wird man Sie, mein Herr, als gemeinen Soldat in die Truppen seiner allerdurchlauchlichsten Hoheit einreihen. Ich habe den Offizier, der Ihr Hauptgläubiger ist, sagen hören, der Herzog werde sehr erfreut sein, einen so schönen Rekruten zu bekommen. Wie bitte? Ich, Soldat eines kleinen Fürsten, der von dem entsetzlichen Handel mit Menschenfleisch lebt? Ich, von Gaunern ausgeplündert, von einem ungerechten Urteilsspruch bedroht? Es darf nicht sein. Ich musste auf irgendeine Weise Zeit gewinnen. Zunächst schrieb ich zum Schein meinen Gläubigern, ich hätte mich entschlossen, mit ihnen einen Vergleich abzuschließen. Aber ich wünsche, dass alle drei beim Notar anwesend wären, um ihren Beitritt zu dem Übereinkommen rechtskräftig zu machen, damit ich abreisen könnte. Hierauf schrieb ich einen Brief an den Polizeipräsidenten, den ich mit Exzellenz und gnädiger Herr anredete und um seinen mächtigen Schutz bat. Ich schrieb, ich hätte mich entschlossen, meine Sachen zu verkaufen, um dem Gerichtsverfahren, womit man mich bedrohte, ein Ende zu machen, und bat ihn, das Verfahren so lange aufzuschieben, da die Kosten desselben nur meine Verlegenheit vergrößern würden. Außerdem bat ich ihn, mir einen rechtlichen Mann zu schicken, der meine Sachen nach ihrem wahren Wert abschätzen würde, sobald ich mich mit meinen Gläubigern geeinigt hätte. Einer der Offiziere, an die ich geschrieben hatte, besuchte mich nach dem Mittagessen. Ich tat so, als hätte ich Fieber. Er sagte in gefühlvollem Ton, aufrichtig oder erheuchelt, es ist das Beste, was Sie tun können, wenn Sie einem Vergleich zustimmen. Aber wir müssen nicht alle drei anwesend sein. Ich werde von den beiden anderen Vollmacht erhalten. Das wird dem Notar genügen. Ich antwortete, mein Herr, zu meiner Sicherheit, ich glaube nicht, dass Sie mir diesen Wunsch abschlagen können. Gut, aber wenn Sie es eilig haben, so mache ich Sie darauf aufmerksam, dass dieser Wunsch erst am Montag erfüllt werden kann, denn an jedem der nächsten 4 Tage ist einer von uns auf Wache. Oh, das tut mir leid. Also schön, ich werde bis Montag warten. Geben Sie mir Ihr Ehrenwort, dass bis dahin jedes gerichtliche Verfahren unterbleibt? Sie können sich darauf verlassen. Dieses Gespräch hatte mir so wohl getan, dass ich mich schon halb wieder gesund fühlte. 4 Tage vor mir. 4 Tage, um einen Ausweg zu finden. Einige Stunden später kam ein anständig aussehender Mann im Auftrag des Polizeipräsidenten zu mir und sagte, meine Gläubiger würden mich am nächsten Montag zum Abschluss eines Vergleichs beim Notar erwarten. Und er sei beauftragt, meine Sachen abzuschätzen. Dabei riet er mir, in den Vergleich die Bedingung aufnehmen zu lassen, dass meine Sachen nicht versteigert werden dürften, sondern dass meine Gläubiger sich an die Preise seiner Schätzung zu halten hätten. Er versprach, ich würde mir zu diesem Rat Glück wünschen dürfen, wenn ich ihn befolge. Ich konnte mir noch nicht vorstellen, was er mit dieser Bemerkung bezweckte, und bat ihn, den Inhalt meines Koffers und meines Schmuckkastens prüfen zu wollen. Er tat dies und sagte erstaunt, »Mein Herr, Sie haben Sachen im Wert von mehr als 100.000 Franken. Aber ich verspreche Ihnen auf mein Wort, dass ich den Offizieren gerade das Gegenteil sagen werde.« Versuchen Sie, Ihre Gegner dahin zu bringen, dass Sie sich mit der Hälfte Ihrer Forderung begnügen. Und dann können Sie mit der Hälfte Ihrer Sachen abreisen. Für diesen Fall, mein Herr, verspreche ich Ihnen 50 Louis d'Or. Einstweilen nehmen Sie bitte diese 6 auf Abschlag. Oh, ich nehme sie dankbar an. Zählen Sie auf meine Ergebenheit. Die ganze Stadt weiß, dass Ihre Gläubiger Spitzbuben sind. Und der Herzog weiß es ebenso gut wie alle anderen. Aber er hat wohl seine Gründe, ihre Räubereien scheinbar nicht zu bemerken. Ich atmete auf und dachte nur noch daran, meine Zeit auszunützen, um mit meinem ganzen Gepäck die Flucht zu ergreifen. Ich hatte eine schwierige Aufgabe vor mir, aber ich war ja schließlich nicht in Venedig unter den Bleidächern. Und die Erinnerung an meine große Flucht erhöhte meinen Mut. Zunächst lud ich die Toscani, Valetti sowie Herrn und Frau Binetti zu mir zum Abendessen ein. Ich schilderte ihnen meine Lage und sagte, dass ich entschlossen sei, zu fliehen, und zwar ohne etwas von meinen Sachen herzugeben. Was ist Ihre Meinung? Nach einem kurzen Schweigen hatte Binetti folgende Idee. Wenn ich des Nachts meinen Gasthof verlassen und mich zu ihm begeben könnte, so würde es mir wohl auch möglich sein, aus einem der Fenster seines Hauses zu steigen. Das Haus sei nur 100 Schritte von der Landstraße entfernt und dort befände ich mich außerhalb der Stadt. Mit einem guten Wagen könnte ich vor Tagesanbruch jenseits der Grenze des Herzogtums sein. Balletti stand auf, öffnete das Fenster meines Zimmers und fand, dass ich es nicht wagen konnte, auf diesem Weg den Gasthof zu verlassen, denn unterhalb des Fensters befinde sich das Dach einer Bretterbude. Ich überzeugte mich, dass er recht hatte und sagte, ich würde schon einen Weg finden, den Gasthof zu verlassen. Was mich aber in Verlegenheit setzte, wäre mein Gepäck. Hierauf sagte die Toscani, keine Sorge, schicken Sie Ihre Sachen zu mir. Ich verpflichte mich, Ihnen alles sicher nach dem Ort zu schicken, wo Sie zuerst Halt machen werden. Ihre Koffer müssen Sie wohl im Stich lassen, denn es ist nicht möglich, diese unbemerkt fortzuschaffen. Ach, ich werde alles gleich unter meinen Kleidern fortbringen und kann damit schon heute Abend beginnen. Balletti fand diese Idee ausgezeichnet und sagte, seine Frau werde ebenfalls kommen, um die Ausführung zu beschleunigen. Wir entschieden uns also dafür. Und ich versprach der Binetti, in der Nacht vom Sonntag zu Montag pünktlich um 12 Uhr zu ihr zu kommen. Und wenn ich den Wachtposten erdolchen müsste, der tagsüber vor meiner Zimmertür saß, aber während der Nacht sich entfernte, nachdem er mich im Zimmer eingeschlossen hatte. Balletti versprach, mir einen treuen Diener zur Verfügung zu stellen und sagte, ich würde auf der Landstraße in einiger Entfernung von Binettis Haus eine Postkutsche finden und auf dieser mein ganzes Gepäck, wenn auch in anderen Koffern. Um die Zeit nicht ungenutzt zu lassen, begann die Toscani sofort ihren Plan umzusetzen, indem sie zwei Anzüge unter ihrem Rock befestigte. Während der nächsten Tage arbeiteten die Damen so fleißig, dass schon am Samstagabend alle meine Sachen den Gasthof verlassen hatten. Meine Juwelen behielt ich zurück, um sie in meinen Taschen fortzutragen. Am Sonntag teilte mir Balletti mit, dass alle Maßnahmen getroffen seien. Ein guter Reisewagen mit seinem Bedienten würden von Mitternacht an auf der Landstraße auf mich warten. Um meinen Gasthof zu verlassen, machte ich dann Folgendes. Der Soldat, der mich bewachte, hielt sich in einem kleinen Vorzimmer auf, in welchem er auf und ab ging. Sobald er wusste, dass ich im Bett lag, schloss er meine Tür ab und entfernte sich bis zum nächsten Morgen. Außerdem pflegte er an einem Tischchen in einer Ecke des Vorzimmers zu Abend zu essen. Ich hatte diese Gewohnheiten genau beobachtet und gab daraufhin meinem Diener folgende Anweisungen. Nach dem Abendessen werde ich nicht zu Bett gehen, sondern mich bereithalten, mein Zimmer zu verlassen. Während der Soldat zu Abend ist, wirst du versehentlich die Kerze auslöschen, die auf seinem Tisch steht. Das kannst du leicht tun, indem du den Docht putzt. Du nimmst die Kerze, um sie in meinem Zimmer wieder anzuzünden, und diesen Augenblick werde ich benutzen, um im Schutz der Dunkelheit mich zu entfernen. Du kommst mit der angezündeten Kerze zum Soldaten zurück und sagst ihm, dass ich bereits zu Bett gegangen sei. Es ist nicht anzunehmen, dass er mit mir sprechen will, wenn du ihm sagst, dass ich schon im Bett sei. Er wird die Tür verschließen, den Schlüssel in die Tasche stecken und mit dir fortgehen. Ich werde tags darauf in Fürstenberg auf dich warten. Du wirst es schon schaffen, mir dorthin zu folgen. Da es jedoch immerhin noch möglich war, dass der Soldat mich vor seinem Weggang zu sehen wünschte, legte ich auf das Kopfkissen einen Perückenkopf, über den ich eine Nachtmütze gezogen hatte, und zog die Decke so zurecht, dass der Soldat bei einem flüchtigen Blick getäuscht werden musste. Und alles ging ausgezeichnet. Sobald mein Diener die Kerze gelöscht hatte, schlich ich mich in der Dunkelheit hinaus und kam ohne das geringste Geräusch an die Treppe. Alles Übrige war ein Kinderspiel. Die Treppe führte auf den Flur und die Haustür stand stets bis nach Mitternacht offen. Mit großen Schritten eilte ich die Straße entlang und kam um 11:45 bei Binetti an, dessen Frau und Signora Balletti mich bereits erwarteten. Als ich am rückwärtigen Fenster des Zimmers war, von wo aus ich meine Flucht bewerkstelligen sollte, verloren wir keine Zeit. Ich warf durch das Fenster meinen Pelz Balletti zu, der unten im Graben bis an die Waden im Schlamm stand. Die beiden reizenden Frauen zogen mir ein Seil um die Brust und ließen mich nach und nach sehr sanft und sehr bequem, ohne die geringste Gefahr, hinabgleiten. Niemals wurde einem Mann bei der Flucht besser geholfen. Balletti fing mich mit seinen Armen auf und befahl mir, ihm zu folgen. Wir durchwateten den Schlamm, brachen uns mit vieler Mühe einen Weg durch die Hecken und gelangten endlich auf die Landstraße. In einiger Entfernung fanden wir vor einer kleinen Schenke den Wagen, worin Ballettis Diener saß. Er stieg aus und sagte, der Postillion sei auf einen Augenblick in die Schenke gegangen, um ein Glas Bier zu trinken. Ich belohnte den treuen Diener, setzte mich an dessen Stelle in den Wagen und bat Baletti, alles Weitere mir zu überlassen. Es war übrigens der 2. April 1760, mein Geburtstag. Ein bemerkenswerter Tag in der Geschichte meines Lebens, da fast keiner vergangen ist, ohne dass mir etwas Glückliches oder Unglückliches zugestoßen wäre. Ich saß 2 oder 3 Minuten im Wagen, als der Postillion aus der Schenke wieder herauskam und mich beim Einsteigen nebenbei fragte, ob wir noch lange zu warten hätten. Er glaubte, mit derselben Person zu sprechen, die vorher im Wagen gewesen war. Und ich hütete mich natürlich, seinen Irrtum aufzudecken, sondern sagte nur, vorwärts und fahre in einem zu bis Tübingen, ohne in Waldenbuch die Pferde zu wechseln. Er gehorchte und wir fuhren mit großer Schnelligkeit. Aber das Gesicht, das er machte, als er in Tübingen mich zu sehen bekam, war so komisch, dass ich beinahe laut aufgelacht hätte. Er riss die Augen auf und sagte, ich sei ja gar nicht derselbe Herr, mit dem er in Stuttgart abgefahren sei. Ach, du warst wohl betrunken, sagte ich und drückte ihm ein 4-mal so großes Trinkgeld in die Hand, als er sonst zu erhalten pflegte. Der arme Teufel erwiderte kein Wort mehr. Ich reiste sofort weiter und machte erst Halt, als ich auf fürstenbergischem Gebiet war. Hier war ich in voller Sicherheit. Ich hatte unterwegs nichts gegessen und hatte bei meiner Ankunft einen Riesenhunger. Ich ließ mir im besten Gasthof ein gutes Nachtessen auftragen, ging hierauf zu Bett und hatte einen friedlichen Schlaf. Am nächsten Morgen schrieb ich meinen 3 Spitzbuben einen gleichlautenden Brief. Ich versprach ihnen, 3 Tage in Fürstenberg auf sie zu warten, und forderte sie in den stärksten Ausdrücken zum Zweikampf heraus, indem ich ihnen bei meiner Ehre schwor, dass ich ihre Feigheit öffentlich bekannt machen würde, wenn sie sich weigern sollten, sich mit mir zu messen. Hierauf schrieb ich an die Toscani, an Baletti und an die liebenswürdige Geliebte des österreichischen Gesandten, empfahl ihnen meinen Diener und dankte ihnen für ihre freundschaftliche Hilfe. Die 3 Spitzbuben kamen natürlich nicht. Die beiden sehr schönen Töchter des Wirts aber ließen mich meine 3 Wartetage auf die angenehmste Weise verbringen. Episode 1. Nach diesem Abenteuer beschließt Casanova, in die friedliche Schweiz weiterzureisen. Teils amüsiert er sich auf seinem Weg über das Erlebte, aber irgendwie ist er zugleich auch melancholisch gestimmt. Soll es immer so weitergehen, sich treiben lassen von Ort zu Ort, von Abenteuer zu Abenteuer? Nach heutigen Begriffen würde man vielleicht sagen, Casanova sieht eine Midlife-Crisis am Horizont seines Lebens aufziehen. In Zürich angekommen, unternimmt er eine längere Wanderung. Und dann geschieht Folgendes. Ich kam in eine von Bergen umschlossene Ebene und sah zur Linken in prachtvoller Lage eine große Kirche neben einem großen regelmäßigen Gebäude. Ich erriet, dass es ein Kloster sei und lenkte meine Schritte dorthin. Ich fand die Kirchentür offen, trat ein und bewunderte den reichen Marmorschmuck und die Schönheit der Altäre. Nachdem ich die letzte Messe gehört hatte, ging ich in die Sakristei, wo ich eine Menge Benediktiner fand. Der Abt trat auf mich zu und fragte leutselig, ob ich die Sehenswürdigkeiten des Klosters und der Kirche in Augenschein zu nehmen wünsche. Ich antwortete, das werde mir gewiss viel Vergnügen machen, und er erbot sich selber, mein Führer zu sein. In der Sakristei sah ich sehr reiche Gewänder, die mit Gold und echten Perlen überladen waren, Monstranzen mit Diamanten und anderen Edelsteinen geschmückt und anderes mehr. Ich verstand sehr wenig Deutsch und kein Wort von der Schweizer Mundart. Ich begann daher, Lateinisch zu sprechen und fragte den Abt, ob die Kirche schon vor langer Zeit erbaut worden sei. Hierauf begann der Hochwürdigste eine lange Geschichte, die mich beinahe dahin gebracht hätte, meine Neugierde zu bereuen, wenn er mir nicht zum Schluss gesagt hätte, es sei die einzige Kirche auf der ganzen Welt, die Jesus Christus in eigener Person geweiht habe. Ohne Zweifel machte ich ein etwas überraschtes Gesicht, worauf mich der Abt einlud, ihm in die Kirche zu folgen. Dort zeigte er mir auf einer Marmorfliese die Fußstapfen, die Jesus im Augenblick der Einweihung hinterlassen hätte, um die Zweifler zu überzeugen. Kurze Zwischenbemerkung: Die mächtige barocke Klosteranlage, deren Namen wir gleich erfahren, gibt es tatsächlich etwa 40 Kilometer von Zürich entfernt. Sie steht dort, wo, historisch bezeugt, der Benediktinermönch Meinrad vom Kloster Reichenau im Jahr 828 eine kleine Eremitenklause errichtete. Und es gibt tatsächlich eine alte Legende, nach der an dieser Stelle am 14. September 948 Christus selbst eine Kapelle zu Ehren seiner Mutter geweiht haben soll. Bis heute gibt es große Marienwallfahrten dorthin, beziehungsweise in das Kloster, das an der Stelle steht, wo diese kleine Kapelle einst errichtet worden war. Und immer wenn der 14. September auf einen Sonntag fällt, wird der Kirchweihtag besonders festlich begangen, wie in diesem Jahr 2025. Wenn Sie diese Feierlichkeit also einmal erleben wollen, nichts wie hin nach. Das verrät Ihnen Casanova gleich selber. Hören wir weiter seinen Bericht. Die ernste Miene, womit der Abt mir dieses Ammenmärchen vortrug, also die Legende von der Einweihung der Kirche durch Jesus persönlich, erregte in mir eine Lachlust, die ich mit Rücksicht auf die Heiligkeit des Ortes mühsam genug unterdrückte. Ich hörte jedoch in so ehrfurchtsvollem Schweigen zu, dass der hochwürdige Herr ganz entzückt war und mich fragte, in welchem Gasthof ich wohnte. Ich antwortete ihm, nirgends, denn ich bin von Zürich zu Fuß gekommen und mein erster Besuch hat Ihrer Kirche gegolten. Ich weiß nicht, ob ich diese Worte mit einem Ausdruck von Zerknirschung vorbrachte. Jedenfalls faltete der Abt seine Hände und hob sie zum Himmel empor, wie wenn er Gott dafür danken wollte, dass er mich auf meiner Pilgerschaft geleitet hätte, um in diesem Heiligtum die Last meiner Sünden abzuwerfen. Das erschien mir nur natürlich, denn ich weiß, dass ich stets wie ein großer Sünder ausgesehen habe. Der Abt sagte, es sei bald Mittag und er hoffe, ich werde ihm die Ehre antun, mit ihm zu speisen. Ich nahm dies mit verbindlichem Dank an, denn erstens war ich nüchtern, zweitens wusste ich, dass man an solchen Orten gewöhnlich gutes Essen bekommt. Auf dem Weg in sein privates Speisezimmer sagte mir der Abt, seine Ordensbrüder essen in diesen Tagen der österlichen Bußzeit Fastenspeisen. Wir aber würden Fleisch essen. In seiner Eigenschaft als Abt unserer lieben Frau von Einsiedeln und Fürst des Heiligen Römischen Reiches habe er nämlich vom Papst Benedikt dem 14. einen Dispens erhalten, der ihm erlaube, das ganze Jahr hindurch mit seinen Gästen Fleisch zu essen. Ah, nun wusste ich endlich, wo ich mich befand und war nicht mehr in Gefahr, bei der Unterhaltung als unwissend dazustehen. Das Essen war köstlich, denn der Abt war ein Leckerzahn ersten Ranges. Nach herrlichen Schnepfen und Rinderbraten gab es eine prachtvolle Lachsforelle, die ihm ein Lächeln entlockte. Etwas Fastenspeise ist notwendig, um die Fleischkost zu dämpfen, meinte er. Als das Mahl beendet war, führte mich Hochwürden im ganzen Kloster herum und zuletzt auch in die Bibliothek. Über den Anblick würde ich laut gelacht haben, wenn ich allein gewesen wäre. Sie enthielt nur Folianten und die neuesten waren mindestens ein Jahrhundert alt. Alle handelten nur von Theologie und religiösen Streitfragen, Bibeln, Kommentare, Kirchenväter. Ohne Zweifel, fragte ich behutsam, haben Ihre Mönche Privatbüchereien, worin sich naturwissenschaftliche und geschichtliche Werke befinden, Reisebeschreibungen. Nein, meine Mönche sind brave Leute, die sich nur um ihre Andachtspflichten kümmern und in süßer Unwissenheit friedlich dahin leben. Ich weiß nicht, was mir in diesem Augenblick durch den Kopf fuhr. Mich wandelte plötzlich eine unbegreifliche Laune an, nämlich Mönch zu werden. Plötzlichkeit der Entschlüsse war von jeher meine besondere Liebhaberei. Wenn ich etwas tat, was ich vorher nicht überlegt hatte, kam es mir immer vor, wie wenn ich die Gesetze meines Schicksals befolgte und einem höchsten Willen nachgebe. Ich sagte dem Abt zunächst nichts von meiner spontanen Eingebung, bat ihn aber, mich in sein Kabinett zu führen. Ich wünsche, hochwürdigster Herr, Ihnen eine Generalbeichte aller meiner Sünden abzulegen, damit ich morgen rein von allen Verbrechen das heilige Abendmahl empfangen kann. Ohne mir zu antworten, führte mich der Abt mit salbungsvoller Miene in ein hübsches Gartenhaus, wo er mir sagte, er sei bereit, mich anzuhören. Ihm gegenüber sitzend erzählte ich ihm 3 Stunden lang eine Menge meiner tollen Streiche und fand die Erinnerung daran durchaus nicht unangenehm. Der durchlauchtigste Herr glaubte denn auch zum wenigsten an meine Reue, denn er sagte, wenn ich durch ein ordentliches Leben die Gnade wiedergefunden hätte, so würde auch meine Zerknirschung vollkommen sein. Nachdem er die Worte des Sakraments gesprochen hatte, die die Macht haben, das ganze Menschengeschlecht wieder unschuldig zu machen, riet er mir, mich auf ein Zimmer zurückzuziehen, wohin er mich führen lassen würde, den Rest des Tages im Gebet zu verbringen und früh zu Bett zu gehen, vorher jedoch mit ihm zu Abend zu essen. Ich gehorchte. Allein in meinem Zimmer überließ ich mich den Gedanken, die ich vor meiner Beichte gehabt hatte. Ich sagte mir, dass der Zufall oder vielleicht mein guter Geist mich gerade an den Ort geführt habe, wo mich das Glück erwarte und wo ich bis zu meiner letzten Stunde vor den Tücken des Schicksals geschützt sein würde. Der Abt wird mir das Ordenskleid nicht verweigern, dachte ich, wenn ich ihm 10.000 Taler gebe, um sie für mich auf Leibrenten anzulegen. Übrigens wollte ich in aller Form erklären, dass ich nach keinem Amt und keiner geistlichen Würde strebte. Ich wollte nur Frieden mit hinlänglicher Freiheit, um nach meinen neuen Neigungen leben zu können, ohne zu irgendeinem Skandal Anlass zu geben. Ich schrieb vor dem Schlafengehen diesen ganzen schönen Plan nieder und übergab meine Schrift am nächsten Morgen dem Abt. Er las meine Eingabe und sagte, er werde mir nach dem Mittagessen eine Antwort geben. Wir speisten ebenso gut wie am Tag zuvor. Und als wir vom Tisch aufstanden, sagte der liebenswürdige Herr zu mir, »Mein Wagen erwartet Sie vor der Tür, um Sie nach Zürich zurückzubringen. Gönnen Sie mir 14 Tage Zeit zur Antwort. Ich werde sie Ihnen persönlich überbringen.« Ich antwortete ihm, er habe zu befehlen. Ich würde ihn im Hotel Schwert in Zürich erwarten, in der Hoffnung, dass er meine Wünsche erfüllen würde. Ich ergriff seine Hand, die er sich küssen ließ, und fuhr ab. In Zürich angekommen und um es so bald wie möglich meinen künftigen Mitbrüdern gleich zu tun, studierte ich jeden Morgen 3 Stunden lang die deutsche Sprache. Ich hatte zu diesem Zweck einen eigentümlichen Lehrer angenommen, einen Genueser namens Giustiniani, der früher Kapuziner gewesen und aus Verzweiflung Protestant geworden war. In jedem freien Augenblick des Unterrichts schimpfte er über alle religiösen Genossenschaften. Gerade die angesehensten seien die schlimmsten. Er nannte alle Mönche elendes Gesindel, einen Schandfleck des Menschengeschlechts. Aber, sagte ich eines Tages zu ihm, da ist doch zum Beispiel unsere liebe Frau von Einsiedeln. Sie werden doch zugeben. Was? Rief er. Glauben Sie, ich könnte von meinem Tadel eine Gesellschaft von 40 Ignoranten, Faulenzern und lasterhaften Heuchlern ausnehmen? Sie treiben schmutzige Unzucht, leben unter dem Schutz des Gewandes der Demut in Laster und Stolz und verzehren das Gut der armen Dummköpfe, während sie doch von ihrer eigenen Hände Arbeit leben könnten. Aber seine Hochwürden, der Abt? Ach, ein emporgekommener Bauer, der den Fürsten spielt. Ich sehe in ihm nichts weiter als einen Hans Wurst. Was hat er Ihnen getan? Nichts, aber er ist ein Mönch. Er ist mein Freund. Ach, in diesem Fall bitte ich um Verzeihung. Aber ich nehme nichts zurück. In Überzeugung meiner innerlichen Berufung hielt ich Giustiniani für ungefährlich. Ein neuer Vorfall zerstörte jedoch gänzlich den Einfluss, den unsere liebe Frau von Einsiedeln auf mich gemacht hatte. Am Tag vor dem angekündigten Besuch des Abtes stand ich gegen 6 Uhr abends an meinem Fenster und unterhielt mich damit, die Vorübergehenden zu betrachten, als ich plötzlich in scharfem Trab einen 4-spännigen Wagen daherkommen sah, der vor der Tür des Gasthofs hielt. Der Kellner öffnete den Schlag und ich sah 4 gut gekleidete Damen aussteigen. An den 3 ersten bemerkte ich nichts Besonderes, aber die 4. fiel mir durch ihre Eleganz und Schönheit auf. Es war eine junge Brünette mit schön geschnittenen großen Augen und ihre Haut war wie Lilien und Rosen. Ich beugte mich so weit wie möglich aus dem Fenster. Sie hob den Kopf und sah mich an, wie wenn ich sie gerufen hätte. Das war mehr als genug, um mich zu entflammen. Sterbliche, versetzt euch an meine Stelle und widersteht, wenn ihr könnt, einer so unerwarteten Begegnung. Und ihr Fanatiker, beharrt, wenn ihr den Mut habt, bei dem lächerlichen Plan, euch in einem Kloster zu begraben. Ach, wenn ihr gesehen hättet, was ich am 23. April des Jahres 1760 in Zürich sah. Ich war so aufgeregt, dass ich mich auf mein Bett werfen musste, um wieder ruhig zu werden. Nach einigen Minuten stand ich wieder auf, ging auf den Flur hinaus und sah den Kellner aus dem Zimmer der Damen kommen. Kellner, sagte ich, ich werde heute Abend im Speisesaal essen. Ach ja, entgegnete er schelmisch. Wenn Sie dies tun, um die Damen zu sehen, die Sie eben beim Aussteigen so neugierig beobachtet haben, so ist es zwecklos. Sie lassen sich das Abendessen im Zimmer auftragen, denn Sie wollen früh zu Bett gehen, weil Sie morgen in aller Frühe wieder abreisen. Wohin reisen Sie? Zu unserer lieben Frau nach Einsiedeln, wo sie ihre Andacht verrichten wollen. Woher kommen die Damen? Wie heißen sie? Das weiß ich nicht. Ich legte mich wieder auf mein Bett und dachte darüber nach, wie ich an die schöne Amazone herankommen könnte. Soll ich nach Einsiedeln gehen? Die Damen wollen dort beichten. Aber ich kann mich doch unmöglich in einen Beichtstuhl setzen. Ich könnte mich in einen Hinterhalt legen und die Zauberin entführen. Es war ja kein Mann bei ihr, um sie zu verteidigen. Ach, wie wäre es, wenn ich mich dreist zum Abendessen bei Ihnen einlüde? Ein höchst glücklicher Einfall. Ich stellte mich wieder in den Flur und blieb dort so lange, bis der Kellner wieder vorüberkam. Ich bat ihn in mein Zimmer, drückte ihm zur Einleitung ein Goldstück in die Hand und sagte, er möchte mir seine Schürze leihen, denn ich wolle den Damen beim Abendessen aufwarten. Er sah mich an und grinste. Worüber lachen Sie? Gnädiger Herr, über Ihre Laune, deren Zweck ich erahne. Aber gut, ich werde Ihnen eine schöne neue Schürze holen. Die Hübsche hat mich übrigens gefragt, wer Sie seien. Ach, und was haben Sie ihr geantwortet? Sie seien Italiener, weiter nichts. Sei verschwiegen und ich werde das Goldstück verdoppeln. Der Kellner ging und kam gleich darauf mit einer Schürze wieder. Ich band meinen Zopf auf, schlug den Halskragen herunter und band die Schürze über meine scharlachrote, goldbestickte Weste. Ich ging in das Zimmer der Damen, musterte die gedeckte Tafel und sagte: »Man wird sofort auftragen, meine Damen.« Während ich dienstbeflissen die Stühle zurechtrückte, kam der Kellner herein, stellte die Schüsseln auf den Tisch und sagte zu den Damen, sie müssten ihn leider entschuldigen, er müsse unten bedienen, ich stünde jedoch ganz zu ihrer Verfügung. Er verschwand. Ich servierte die Suppe und stellte mich dann meiner Amazone gegenüber, von wo aus ich sie unauffällig beobachten konnte. Besser gesagt, ich hatte nur Augen für sie. Nach der Suppe eilte ich zu ihr und wechselte ihren Teller. Denselben Dienst verrichtete ich selbstverständlich auch bei den anderen. Kunstgerecht zerlegte ich einen gekochten Kapaun. »Unser Kellner«, sagte meine Schöne, »bedient sehr gut. Sind Sie schon lange in diesem Gasthof?« »Erst seit wenigen Wochen, gnädige Frau.« »Sie servieren ausgezeichnet.« »Gnädige Frau, sind sehr gütig.« In der Eile hatte ich eben meine Manschetten von prachtvoller englischer Spitze nicht ganz in meine Ärmel zurückgeschoben. Sie bemerkte das und rief: »Warten Sie, kommen Sie einmal näher.« »Sie wünschen, gnädige Frau?« »Lassen Sie doch mal sehen. Ach, da haben Sie ja prachtvolle Spitzen.« »Ja, gnädige Frau, ein vornehmer italienischer Herr, der hier wohnte, hat sie mir einst geschenkt.« Mit diesen Worten streckte ich meine Hand aus und knöpfte mit der anderen den Rockärmel auf. Sie zog langsam die Manschetten hervor und schien sich absichtlich so vorzubeugen, dass sich meine Blicke an zwei, wenn auch eng eingeschnürten Dingen berauschen konnten. Welch köstlicher Anblick! Ich wusste, dass sie mich wiedererkannt hatte. Nach dem Essen zogen sich die drei Hässlichen zurück, um sich für die Nacht umzukleiden. Während ich den Tisch abräumte, begann meine Heldin, etwas in ihr Notizbuch zu schreiben. Ich gestehe, in meiner Eitelkeit bildete ich mir fast ein, dass sie an mich schriebe. Als ich abgedeckt hatte, stellte ich mich ehrerbietig neben die Tür. »Worauf warten Sie?«, fragte mich die Schöne. »Auf Ihre Befehle, gnädige Frau.« »Ich danke Ihnen. Ich brauche nichts.« »Sie tragen Stiefel, gnädige Frau. Und wenn Sie nicht etwa gestiefelt zu Bett gehen wollen, ah, da haben Sie allerdings recht. Aber ich möchte Ihnen nicht die Mühe machen.« »Bin ich denn nicht dazu da, Sie zu bedienen, gnädige Frau?« Mit diesen Worten kniete ich mich vor ihr nieder und schnürte langsam ihre Halbstiefel auf, während sie ruhig weiterschrieb. Ich ging aber noch weiter. Ich löste die Schnalle ihres Hosenbands und weidete mich am Anblick und noch mehr am Betasten ihrer wundervoll geformten Waden. Aber zu früh für meine Wünsche hörte sie auf zu schreiben, wandte den Kopf und sagte: »Nun ist es aber genug, mein Herr. Gehen Sie. Morgen Abend werden wir uns wiedersehen.« »Sie werden also morgen Abend wieder hier speisen?« »Ja, gewiss.« Ich nahm ihre Stiefel, um sie zu reinigen, und ein barmherziger Traum ließ mich die Nacht mit meiner Amazone verbringen. Ein Traum, aber ein köstlicher. Bei Tagesanbruch stand ich mit den Stiefeln in der Hand gerade in dem Augenblick vor ihrer Tür, als ein Kutscher kam, ins Zimmer der Damen trat und ihnen sagte, sie müssten aufstehen. Ich nutzte die Gelegenheit, trat mit ein und fragte die Damen, ob sie frühstücken wollten. Sie antworteten, nein, zu so früher Stunde hätten sie noch keinen Hunger. Ich ging hinaus, um ihnen Zeit zum Ankleiden zu lassen. Aber da die Tür halb offen stand und dem Spiegel gegenüber lag, worin meine Schöne sich betrachtete, so berauschten meine Blicke sich an einem Alabasterbusen, wie ich selten einen so rund und vollgeformten gesehen hatte. Als sie ihr Kleid angezogen hatte, rief sie nach den Stiefeln. Ich bat um die Erlaubnis, sie ihr anziehen zu dürfen. Sie gestattete es freundlichst. Dann reisten sie ab. Später meldete mir der Wirt, dass der Abt von Einsiedeln in Zürich sei und mit mir auf meinem Zimmer zu speisen wünsche. Ich bat den Wirt, er solle mir durch den Kellner die beste Mahlzeit auftragen, die sein Koch herzustellen vermöchte. Um die Mittagsstunde erschien der gute Prälat. Er sagte mir ein Kompliment über den guten Ruf, den ich mir in Zürich erworben habe. Dabei zwinkerte er vielsagend mit den Augen. »Ich wünsche Ihnen Glück«, ergänzte er, »und ich will hoffen, dass all Ihre Wünsche sich erfüllen. Ich möchte Ihnen sogar im Vertrauen sagen, es ist viel leichter, selig zu werden, wenn man in der Welt bleibt, wo man seinen Nächsten nützlich sein kann, als wenn man sich in ein Kloster einschließt, wo man weder für sich noch für andere zu etwas gut ist.« Diese Worte schienen mir, als seien sie nicht von einem Heuchler gesprochen, wie Giustiani mir den hochwürdigen Herrn geschildert hatte, sondern vielmehr auf einen Ehrenmann mit gutem, gesundem Menschenverstand schließen ließen. Sobald der Abt abgefahren war, stellte ich mich vor den Eingang des Gasthofs, um dort den barmherzigen Engel zu erwarten, der eigens vom Himmel gekommen zu sein schien, um mich vor der teuflischen Versuchung zu bewahren, in ein Mönchskloster einzutreten. Ende Episode 2. Wie die Geschichte weitergeht, lesen Sie selbst. Überhaupt hoffe ich, dass ich Ihnen durch meine kleine Auswahl an literarischen Erinnerungsstücken Giacomo Casanovas Lust gemacht habe, auf eigene Faust in seinen Aufzeichnungen zu blättern. Darüber hinaus empfehle ich Ihnen zur Lektüre abschließend den brillant geschriebenen biografischen Essay Casanova von Stefan Zweig, den er 1925 anlässlich des 200. Geburtstags unseres Helden veröffentlichte. Sie finden ihn digitalisiert im Internetportal projekt-gutenberg.org. Und wie schon im Verlauf der beiden ersten Lesungen, möchte ich auch an dieser Stelle noch einige Sätze aus diesem Essay zitieren. Unter der Kapitelüberschrift Bildung und Begabung schreibt Zweig unter anderem Folgendes. Niemals leugnet Casanova, Abenteurer gewesen zu sein. Im Gegenteil, mit vollen Backen rühmt er sich stolz, lieber den Narrenfänger als den Genarrten, lieber den Pelzscherer als den Geschorenen gespielt zu haben, in einer Welt, die, wie schon der Lateiner weiß, allzeit gerne betrogen sein will. Von Vater und Mutter her mit Schauspielertum belastet, macht er sich die ganze Welt zur Bühne und Europa zur Kulisse. Blöffen, Blenden, Düpieren und Narren ist ihm, wie Weiland Eulenspiegel, eine blutnatürliche Funktion. Und er könnte nicht leben ohne die Karnevalsfreude an Maske und Spaß. 100-mal hat er Gelegenheit, in brave Berufe sich einzupassen, aber keine Versuchung kann ihn halten, keine Lockung ihn im Bürgerlichen heimisch machen. Schenkt ihm Millionen, bietet ihm Amt und Würde, er wird sie nicht nehmen, sondern immer wieder zurückflüchten in sein urtümliches, heimatloses, flügelleichtes Element. Casanova ist immerhin ehelich geboren. Seine Mutter eine berühmte Cantatrice, seines Bruders Francesco Namen findet man in jeder Kunstgeschichte. Alle seine Verwandten betreiben hochanständige Berufe. Er kommt durchaus nicht aus der Gosse, unser Casanova. Er lernt trotz allen Narrenspossen trefflich Latein, Griechisch, Französisch, Hebräisch, ein wenig Spanisch und Englisch. Nur unser geliebtes Deutsch bleibt ihm 30 Jahre lang ungekaut zwischen den Zähnen. In Mathematik exzelliert er ebenso wie in Philosophie. Als Theologe hält er in einer venezianischen Kirche schon im 16. Jahr seine Jungfernrede. Als Violinist erfiedelt er sich ein Jahr lang im Theater San Samuele, das tägliche Brot. Ob allerdings sein Rechtsdoktorat in Padua, das er mit 18 Jahren erworben haben will, rechtmäßig oder geflunkert war, über dies wichtige Problem liegen sich heute noch die illustren Casanovisten in den Haaren. Jedenfalls hat er viel Akademisches gelernt. Dazu brilliert der hübsche Bursche noch in allen höfischen und körperlichen Künsten, in Tanzen, Fechten, Reiten, Kartenspielen, wie nur irgendein vornehmer Kavalier. Und nimmt man zu all diesem noch das Faktum eines geradezu phänomenalen Gedächtnisses, das innerhalb von 70 Jahren keine Physiognomie vergisst, nichts Gehörtes, Gelesenes, Geschautes, so ergibt das schon eine Qualität besonderen Ranges. Beinahe einen Gelehrten, beinahe einen Dichter, beinahe einen Philosophen, beinahe einen Kavalier. Ja, aber nur beinahe. Er ist alles beinahe, ein Dichter und doch nicht ganz, ein Dieb und doch kein Professioneller. Er streift hart bis an die höchste geistige Sphäre, aber keine einzige Begabung, keinen einzigen Beruf füllt er völlig aus. Als der vollendetste und universalste Dilettant weiß er viel von allen Künsten und Wissenschaften, sogar unglaublich viel. Nur ein kleines fehlt ihm, der Wille, die Entschlossenheit und die Geduld. Er könnte Professor werden jeder Wissenschaft, aber Casanova denkt niemals daran, irgendetwas gründlich zu tun. Er will nicht sein, ihm genügt alles nur zu scheinen. Der Schein trügt ja die Menschen. Und betrügen bleibt für ihn die ergötzlichste Betätigung von allen. Der alles werden könnte, zieht vor, nichts zu sein. Nichts, aber frei. Ihn beglückt Freiheit, Ungebundenheit, das lockere Schweifen, unendlich intensiver als die Heimstatt in irgendeinem Beruf. Der Gedanke, mich irgendwo festzusetzen, war mir immer widerwärtig. Ein verständiger Lebenswandel, vollkommen gegen die Natur. Ja, wozu auch sich festlegen? Er will ja nichts haben und behalten, nichts gelten und nichts besitzen. Mein größter Schatz, sagt er stolz, ist, dass ich mein eigener Herr bin und keine Angst vor dem Unglück habe. Eine männliche Devise, die diesen Tapferen mehr adelt als sein abgeborgter Chevalierstitel. Er bricht kühn durch alle Bleidächer, lieber sein Leben wagend als es versauernd, übermütig im Glück und gleichmütig im Unglück, aber immer voll Mut und Zuversicht. Mut, das ist der rechte Kern von Casanovas Lebenskunst. Er sichert nicht, sondern er wagt sein Leben. Und so wird dieses Leben weit, farbig, vielfach, abwechslungsreich, fantastisch und bunt wie kaum eines in Jahrhunderten. Und bloß indem er es berichtet, wird er einer der unvergleichlichsten Dichter des Daseins. Freilich nicht durch seinen Gestaltungswillen, sondern durch jenen des Lebens selbst. Er berichtet. In Dux, als Bibliothekar des Graf Waldstein, taucht plötzlich seine Gestaltung aus jahrelanger Verschattung. Casanova. Oder vielmehr etwas, das vage an Casanova erinnert. Seine Mumie, eingetrocknet, dürr, spitz, nur durch die eigene Galle noch konserviert. Ein sonderbares Museumsstück, das der Herr Graf gern seinen Gästen präsentiert. Ein ausgebrannter Krater, meinen Sie, ein amüsantes, ungefährliches, possierliches Männchen. Aber noch einmal narrt der alte Betrüger die Welt. Denn während sie alle schon glauben, er sei abgetan und bloß Anwärter auf Kirchhof und Sarg, baut er aus Erinnerung noch einmal sein Leben und abenteuert sich listig hinein in die Unsterblichkeit. Vielen Dank.